Brücken verbinden nicht nur Orte, sondern auch Menschen. Aber wie sicher sind denn die Brücken, über die wir täglich fahren? Verfolgst du regelmäßig die News der Baubranche? Egal ob im Radio, in der Zeitung, auf Social Media oder im persönlichen Austausch. Du hast es mit Sicherheit schon mitbekommen. Aktuell wird nichts heißer diskutiert als der plötzliche Einsturz der Carolor-Brücke in Dresden. Während die Architekten für jedes fertiggestellte Bauwerk gefeiert werden, rücken die Bauingenieure immer meist dann ins Rampenlicht, wenn etwas Tragisches passiert. Und so ist es auch in diesem Fall. Doch wie steht es eigentlich um die Brücken hier bei uns in Bayern? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit einem besonderen Podcast-Gast, meinem ehemaligen Professor Dr. Hans Bulicek. Er ist Experte auf dem Gebiet und wird mit uns einen Blick auf die Sicherheit unserer Brücken werfen. Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Herr Bulicek, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Sehr gerne.
Herr Bulicek, stellen Sie sich doch mal kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, Sie haben mich ja schon ganz kurz in meiner Eigenschaft als Professor an der Technischen Hochschule Deckendorf vorgestellt. Das ist aber nur ein Bereich, den ich abdecke. Ich bin auch Gerichtssachverständiger im Zusammenhang, auch im Zusammenhang mit Fragen zur Standsicherheit bei Brücken. Ich bin auch unternehmerisch tätig. Ich bin Gesellschafter eines Ingenieurunternehmens mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und in dem beschäftigen wir uns auch unter anderem mit dem Entwurf und mit der Beurteilung von Brücken.
Sehr schön. Spannendes Thema. Aktuell die Carolor-Brücke, die bewegt uns sehr, gerade auch hier bei uns in der Baubranche. Bevor wir da in das Thema ein bisschen tiefer hineinsteigen, möchten wir Sie da natürlich noch mal ein bisschen genauer kennenlernen. Erzählen Sie uns doch ein bisschen von dem Werdegang, was Sie alles durchlaufen haben in aller Kürze und auch so ein bisschen die Motivation, warum gerade das Bauingenieurwesen.
Ja, ich kam eigentlich zum Bauingenieurwesen über zwei grundlegende Einflüsse. Das eine war, dass ich häuslich belastet bin. Auch mein Vater war Bauingenieur. Und das andere war, dass ich bei der Bundeswehr bei den Pionieren war und wir dort auch mit Brückenbau beschäftigt waren. Diese beiden Einflussfelder haben dann dazu geführt, dass ich Bauingenieurwesen an der Technischen Universität in München studiert habe und anschließend nach dem Studium noch ein paar Jahre wissenschaftlich dort tätig war und der Lehrstuhl für Massivbau, an dem ich letztlich dann auch promoviert habe, war ein Lehrstuhl, der gerade sich mit Brückenbau und mit großen Massivbrücken beschäftigt hat, sodass ich sehr früh, unmittelbar nach dem Studium, wieder mit Brücken in Kontakt kam. Im Anschluss an meine wissenschaftliche Tätigkeit oder im Anschluss an meine Promotion an der TU München ging ich dann in eine große Bauunternehmung, die wiederum sich mit Brückenbau beschäftigt hat. Auch dort wurden wieder Großbrücken gebaut, sodass ich da Erfahrungen bei der Planung, aber auch bei der Ausführung von Brücken sammeln konnte. Und im Anschluss daran übernahm ich den Bereich des Brückenbaus und des Massivbaus an der Technischen Hochschule Deckendorf, wie Sie selber wissen, als ehemaliger Student von mir. Und auch in meinem Ingenieurunternehmen, das ich zeitgleich dann aufgebaut habe, neben meiner Tätigkeit als Hochschullehrer, habe ich mich mit Brücken beschäftigt, mit der Planung von Brücken, mit der Beurteilung von Brücken, mit der Beurteilung von bestehenden Brücken. So dass ich das Thema Brückenbau eigentlich mein ganzes berufliches Leben bisher begleitet hat.
Ja, super. Sehr spannend. Toll. Das ganze Thema Carolor-Brücke, das bewegt ja nicht nur die Gesellschaft hier in Deutschland, sondern auch uns hier in der Baubranche. Und was ist denn Ihre Einschätzung, Herr Bulicek? Was macht diese Carolor-Brücke aktuell mit der Baubranche, aber auch im Bezug auf uns Bauingenieure? Kann man uns denn da jetzt noch vertrauen? Und haben wir jetzt da nicht gerade unseren guten Ruf verspielt?
Meiner Meinung nach ist das nicht nur ein nationales Problem, sondern wir werden auch international auf dieser Ebene beurteilt und wahrgenommen. Bislang galt ja die deutsche Ingenieurbaukunst als Vorzeigekunst in der Welt. Wenn man daran denkt, dass die wesentlichen Brückenbaumethoden alle aus Deutschland stammen, die Freivorbaumethode, das Taktschieben
Und viele sind Erfindungen, die in Deutschland stattgefunden haben und weltweite Anwendung finden. Außerdem gelten wir international nach wie vor als Perfektionisten. Und da wird natürlich ein Einsturz einer Brücke anders wahrgenommen, als wenn in einem Entwicklungsland so etwas passiert. Wir müssen alle froh sein, dass niemand zu Schaden gekommen ist, dass es sich hier um Materialschaden handelt. Aber wir haben natürlich auch einen wirtschaftlichen Schaden und einen Schaden im Ansehen unseres Landes erlitten. Und wie Sie richtig erwähnt haben, jetzt sind die Ingenieure wieder auf dem Plan. Jetzt hört man wieder den Ingenieuren zu. Manchmal wäre es besser, man würde das früher tun und die Ingenieure mehr in den Vordergrund rücken, denn sie sind die Menschen, die unsere Infrastrukturen am Laufen halten, die dafür sorgen, dass das wirtschaftlich erfolgt und dass es vor allem auch mit der entsprechenden Beschränkung des Gefährdungspotenzials erfolgt. Und jetzt ist in Deutschland eine unter Verkehr stehende Brücke eingestürzt. Das ist insofern ein absolutes Novum, als seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges trotz so mancher Brückeneinstürze noch nie eine Brücke eingestürzt ist, die unter Verkehr stand oder für den Verkehr freigegeben war.
Ja, tragisches Unglück, was mit der Brücke passiert ist. Apropos Carola-Brücke, Sie haben es ja auch schon mal in einem anderen Interview erwähnt. Vielleicht nochmal für diese Community ganz kurz. Was ist denn die Carola-Brücke für eine Brücke?
Grundsätzlich ist es eine alte Brücke, die schon einiges auf dem Buckel hat, was die Nutzungszeit betrifft. Die Brücke wurde 1987 begonnen, errichtet, also die Errichtung wurde 1967 begonnen und ist 1971 meiner Kenntnis nach fertiggestellt worden. Sie ist also für Massivbrücken schon in einem sehr betagten Alter. Es handelt sich um eine Spannbetonbrücke mit sogenanntem Kastenquerschnitt. Also der Querschnitt ist ein profilierter Querschnitt mit einem Hohlkörper innen drin und Spannliedern innen drin. Und das statische System ist ein für damalige Zeiten übliches statisches System, nämlich ein statisch bestimmtes System, in diesem Fall ein sogenannter Gerberträger. Diese Systeme haben den großen Vorteil, dass man sie von Hand berechnen kann, dass man ganz genau ermitteln kann, wo die Lasten abgetragen werden. Der Berechnungsaufwand ist relativ gering, deswegen hat man das damals so gemacht, weil man ja noch keine Computer zur Verfügung hatte, wie man das heute eben hat. Der große Nachteil solcher Systeme ist, sie besitzen keinerlei Umlagerungsvermögen. Das heißt, das Defizit an einer Stelle führt tatsächlich gegebenenfalls zum Versagen der Brücke, weil kein Vermögen besteht, Defizite an einer Stelle durch Resttragkapazität und Bedarf zu gleichen.
Jetzt stellen sich natürlich viele Leute die Frage, Ingenieurbaukunst hier in Deutschland wird sehr groß geschrieben, wird auch sowohl national als auch international sehr stark anerkannt. Doch wie konnte denn so ein Einsturz dieser Brücke dennoch passieren?
Ja, Sie stellen mir eine Frage, die erst geklärt werden muss. Die Ursache ist noch nicht definitiv geklärt, wenngleich man natürlich als erfahrener Bauingenieur, der sich mit solchen Dingen regelmäßig beschäftigt, schon mutmaßen kann. Wir haben also hier ein System vorliegen, bei dem es ausreicht, wenn an einer Stelle ein signifikantes Problem auftaucht, das dann zum Einsturz der Brücke führen kann, und zwar ohne Vorankündigung. Wir haben ja hier gesehen, es gab keine Vorankündigung. Das ist übrigens ein Merkmal, das wir versuchen, bei neuen Brücken natürlich nicht zugrunde zu legen, denn wir wollen sehen, wenn es der Brücke schlecht geht. Hier gab es keinerlei Vorankündigungssignale. Die Brücke ist von einer Sekunde zur anderen eingestürzt. Was man weiß, ist, dass zum Zeitpunkt des Einsturzes keinerlei Verkehrslast auf der Brücke war. Man weiß, dass zum Zeitpunkt des Einsturzes kein Hochwasser bestand. Man weiß, dass keine besonderen Windbeanspruchungen vorlagen. All das sagt uns, dass es wohl keine Überlastung war, dass es keine Unterspülung eines Pfeilers war, wie es beim Hochwasser manchmal vorkommt. Dass es kein Sturm war, der dazu beitragen konnte, sondern es muss was anderes gewesen sein. Und wenn man sich das Versagensbild des eingestürzten Baukörpers genauer ansieht, dann kann man schon erkennen, dass das Versagen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der meist auf den Bildern links zu sehenden Fuge über dem Pfeiler ihren Ausgang hatte. Dort liegen die Spannglieder oben sehr fahrbar nah und in solchen Konstruktionen ist es sehr naheliegend, dass diese Spannglieder, die für das Tragvermögen der Brücke hauptverantwortlich sind, wenn sie den Fahrbahn nahe liegen, über viele Jahrzehnte einer Chloritbeanspruchung, damit einer Korrosionsbeanspruchung unterliegen. Das ist durchaus denkbar. Das wurde auch in den Medien schon gemutmaßt von dem einen oder anderen Fachmann, dass diese Spannglieder hohe Korrosionsschäden hatten, die man aber augenscheinlich nicht erkennen kann. Und dass das letztendlich zu einem Versagen der Tragfähigkeit in dieser Fuge geführt hat, mit den bekannten Folgen. Mhm. Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt spekulativ, aber für jemanden, der sich sehr intensiv mit diesen Fragestellungen in der Vergangenheit beschäftigt hat, eine sehr naheliegende Versagensursache.
Warum konnte das, oder es werden ja regelmäßig Inspektionen von Brücken durchgeführt, werden auch entsprechend gewartet und saniert. Warum konnte es im Rahmen dieser Untersuchungen nicht vorzeitig festgestellt oder entdeckt werden, dass diese Brücke in so einem Zustand ist?
Das ist eine sehr gute Frage und die werden wir sicher im Nachgang, in der Aufbereitung dieses Unglücks von mehreren Seiten ganz hell beleuchten müssen. Denn genau dieser Fall, der hier passiert ist, muss ausgeschlossen sein. Er darf nicht wieder passieren. Und da müssen Sie jetzt die Frage stellen, wie konnte es sein, dass in einem Einzelfall, es ist ein Einzelfall, ich habe es vorher erläutert, warum das ein besonderer Fall ist, denn in der Regel erkennen wir das vorher und ergreifen vorher entsprechende Maßnahmen, geben die Brücke dann erst gar nicht für den Verkehr frei. Hier war es nicht so, die Brücke war freigegeben. Und es war nicht bekannt, dass ein Defizit vorliegt. Und Sie fragen zu Recht, wie kann das sein? Wenn die Schadensursache im Zusammenhang mit Korrosion der oben liegenden, nahe an der Fahrbahn liegenden Spannglieder steht, dann ist es grundsätzlich möglich, dass diese Korrosionserscheinungen rein augenscheinlich nicht erkennbar sind. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter, zerstörungsfrei nicht erkennbar sind. Oder anders formuliert, man hätte die Brücke teilweise öffnen müssen und wirklich nachschauen müssen, um Korrosion in den Spanngliedern zu erkennen. Oder man hätte so viel Erfahrung besitzen müssen, dass man es als naheliegend ansieht, dass eine Brücke dieses Alters, dieser Konstruktionsart, mit vermutlich nicht sehr dichtem Beton, mit vermutlich phasenweise auch undichter Abdichtungsbahnen, und hoher Chloridbeanspruchung, was ja sehr schlecht ist, ungünstig, sehr, sehr degressiv für die Spannglieder wirkt, dass so etwas vorliegt. Aber nochmal, ich muss betonen, das ist Spekulation, die Einsturzursache ist nicht bekannt. Man kann nur mutmaßen, aber wenn es mit Korrosion des Spannstahls im Zusammenhang steht, dann ist es möglich, dass es augenscheinlich im Zuge der regelmäßigen Bauwerksprüfungen nicht erkannt wird.
Okay, blicken wir von dem Einzelfall auf die Allgemeinheit. Wie bewerten Sie denn den allgemeinen Zustand der Brücken jetzt hier für unser Bundesland in Bayern?
Nun, der allgemeine Zustand der Brückeninfrastruktur, ich will es gerne ausweiten auf ganz Deutschland, denn wir haben in den anderen Bundesländern keine wesentlich anderen Situationen als in Bayern, wenngleich Bau nicht mehr Ländersache ist, aber bei den Brücken haben wir es geschafft, eigentlich hier weitgehend einheitliche Regelungen zu schaffen, die alle Bundesländer betrifft. Wir dürfen nicht vergessen, unsere Brückeninfrastruktur ist in weiten Teilen relativ alt. Die größten Bautätigkeiten, die größten Autobahnen, der größte Streckenbau im Autobahn, Fernstraßenbau war in den 60er und 70er Jahren. Und aus dieser Zeit haben wir noch viele Brücken, die über Jahrzehnte ihren Dienst getan haben. Wir haben aber auch einen kleinen, das sind ungefähr 40.000 Brücken in Deutschland. im Bundesfernstraßennetz und von diesen 40.000 können wir etwa 5% als kritisch einstufen, kritisch im Hinblick auf ertüchtigungswürdig, im Hinblick auf sanierungswürdig oder im Hinblick auf austauschwürdig, dass wir das ganze Bauwerk ersetzen. Das dürfen wir aber eins nicht vergessen. Wir sprechen immer gerne von maroden Brücken oder die Journalisten sprechen immer gerne von maroden Brücken. Mir gefällt der Ausdruck eigentlich nicht so gut. Denn marod heißt heruntergekommen, heißt ruiniert, heißt abgewirtschaftet. Ist also ein negativ belegter Begriff. Der heißt, wir können auch sagen, schlechter, erbärmlicher Zustand. Das versteht man eigentlich unter maroden. Wir müssen aber anerkennen, dass ein großer Teil der heute kritischen Brücken für Verhältnisse in den 60er und 70er Jahren entworfen wurde, die heute anders sind, als wir zum Zeitpunkt des Entwurfs dieser Brücken vermutet haben. Zum Beispiel, was die Entwicklung des Verkehrs betrifft. Wir haben wesentlich höhere Verkehrslasten heute, als wir geglaubt haben, dass wir sie am Ende der Lebensdauer der 1960er und 70er Jahren entworfenen Brücken haben werden. Das ist also kein Umstand, der irgendwelchen maroden Bauwerkszuständen zuzuschreiben ist, sondern das ist einfach ein Umstand, der dazu führt, dass ein Großteil unserer Bauwerke der Brückenfernstraßen ganz einfach aus diesem Grund nicht zukunftsfähig ist und aus diesem Grund erneuert werden muss. Aber natürlich gibt es auch einen anderen Teil, der tatsächlich auf den sehr schlechten Bauwerkszustand zurückzuführen ist, weil Umwelteinflüsse da waren. Wir haben schon vorher über die hohen Chloridbeaufschlagungen gesprochen, also aus dem Streusalz stammende Einwirkungen, die sehr ungünstig sind für unsere Konstruktionen, speziell für unsere Massivkonstruktionen, weil sie den Stahl angreifen, den Betonstahl und den Spannstahl. Wir haben sicherlich auch uns zur Zeit der Grenzöffnung zur DDR uns dann mal eine Zeit lang sehr stark um die Infrastruktur in den neuen Bundesländern gekümmert, wo der Zustand der Bauwerke generell als besser eingestuft werden kann, weil die Bauwerke schlichtweg neuer sind und mehrere dieser Bauwerke ersetzt wurden. Und dann weniger Geld in die Infrastruktur in den alten Bundesländern investiert wurde, sodass vielleicht aus diesem Grund dann ein gewisser Investitionsstau entstanden ist. Aber so ganz global kann man sagen, 95% unserer Brücken des Bestandes sind in einem recht guten Zustand, 5% sind kritisch zu beurteilen. Das heißt aber nicht, dass diese 5% standsicherheitstechnisch in Frage zu stellen sind. Wir müssen immer davon ausgehen, alles, was für den Verkehr freigegeben ist, unabhängig von der Zustandsnote, die kann auch schlecht sein, aber für den Verkehr freigegeben darf eine Brücke auch mit schlechter Zustandsnote nur dann, wenn die Standsicherheit nicht eingeschränkt ist. Eine schlechte Zustandsnote können wir auch erhalten, wenn ein Geländer zum Beispiel kaputt ist oder eine Übergangskonstruktion nicht mehr hundertprozentig den Anforderungen genügt. Die Standsicherheit muss immer gegeben sein. Also auch bei den 5% kritischer Bestandsmasse ist die Standsicherheit gegeben. Andernfalls würden wir die Brücke sperren.
Und dafür gibt es ja auch regelmäßige Inspektionen, die genau diese Brücken untersuchen. Und da würde mich jetzt einfach mal gerne interessieren, wie schauen denn die Inspektionen von Brückenbauwerken denn aus? Von den Abständen her, was wird dort genau untersucht? Einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schaut denn eine allgemeine Inspektion von Brücken aus?
Ja, da gibt es eine DIN-Norm, die das regelt. Das sind DIN 1076, Bauwerksprüfungen und Bauwerksüberwachung. Die schreibt vor, in welchen Abständen die Prüfung durchzuführen ist und was dabei zu untersuchen ist. Das gilt in ganz Deutschland, das ist keine bayerische Regel, das ist eine nationale Regel. Und diese Regel sieht vor, dass Brücken alle 3 Jahre einer sogenannten einfachen Prüfung unterzogen werden sollen und alle 6 Jahre einer eingehenden Brückenprüfung. Und auf der Basis dieser Untersuchungen wird dann eine Note von 1 bis 4 vergeben, die den Zustand der Brücke beschreibt. Und wenn man Merkmale feststellt, die Anlass dazu geben, die Brücke zu sanieren, dann muss das da drin erfasst sein und muss zeitnah eine Maßnahme ergriffen werden, um den Zustand nicht weiter zu verschlechtern. Also das ist eigentlich eine Regel, die wir sprechen hier von sogenannten wiederkehrenden Bauwerksprüfungen, das heißt, wo in einem regelmäßigen Abstand wirklich handnah das Bauwerk abgesucht wird. Handnah heißt, wenn ich einen hohen Pfeiler habe in der Brücke, dann muss ich mich abseilen an den Pfeiler oder muss mit einem entsprechenden Hubgerät, je nachdem, an jedem Quadratzentimeter dieses Pfeilers, an jedem Quadratzentimeter des Überbaus heran und muss zum Beispiel durch Abklopfen der Oberfläche versuchen herauszufinden, ob hier irgendwelche nicht sichtbaren Fehlstellen vorhanden sind.
Jetzt sind Sie ja schon sehr lange im Brückenbau tätig, haben ja schon mehrere Jahrzehnte Erfahrung und haben natürlich dabei auch schon sehr viele Brücken gesehen. Was sind denn so die häufigsten Schwachstellen, die Sie da bei den Brückenbegutachtungen oder auch Ihrer Erfahrung nach an Schwachstellen entdecken konnten?
Ja, also wir haben jetzt schon gelernt im Laufe dieses Podcasts, dass es Brücken unterschiedlichen Alters gibt. Der Brückenbestand ist überwiegend von älteren Brücken geprägt, aber es gibt nicht nur ein unterschiedliches Alter, sondern es gibt vor allem verschiedene Bauarten. Da müssen wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten, welche Bauart steckt denn in unserem Brückenbestand in Deutschland drin. Da können wir sagen, der größte Teil sind Massivbrücken. Sprechen wir mal von den Bundesfernstraßen, von diesen 40.000 wichtigsten Brücken der Bundesstraßen und Bundesautobahnen. In Summe haben wir 130.000 Brücken, aber die wichtigste Hauptschlagader sind die Autobahnen, die Bundesstraßen, dann 40.000 Brücken. Dort haben wir circa 90% Massivbrücken, die wiederum aus dem allergrößten Teil aus Spannbetonbrücken bestehen und aus einem kleineren Teil aus Stahlbetonbrücken. Und der Rest ist Stahlverbund beziehungsweise Stahl. Und je nachdem, was ich für eine Bauart anschaue, gibt es da andere Merkmale, auf die man schauen muss, wenn man eine Brücke bewertet. Oder, sagen wir mal, häufige Schadensmerkmale. Bei den Massivbrücken ist ein sehr häufiges Schadensmerkmal ganz einfach die Korrosion der Stahleinlagen. Das ist etwas, was ganz regelmäßig auftritt. Ein Merkmal ist ganz häufig auch Undichtigkeit der Abdichtung, was dazu führt, dass dann eben chloridbehaftete Flüssigkeit oder chloridbehaftetes Wasser an die Oberfläche des Betons herantritt und dann in den Beton eindringen kann und dann den im Beton einbetonierten Stahl zu Leibe rücken kann. Bei den Stahlbrücken, die einen kleineren Teil des Brückenbestandes ausmachen, ist neben der Korrosion auch noch die sogenannte Ermüdungsbeanspruchung oder Ermüdungsschäden zu nennen. Das sind Schäden, die auftreten, wenn eine Brücke sehr häufig mit wechselnden Lasten beauschlagt wird, also gerade bei Brücken, die einer hohen Verkehrsbelastung ausgesetzt sind. Da haben wir leider auch in den 70er Jahren, auch die Stahlbrücken stammen vielfach aus dieser Zeit, nicht sehr ermüdungsgerecht konstruiert, das heißt nicht so konstruiert, dass möglichst wenig Ermüdungsbeanspruchung entsteht, sondern man da Details verpackt, Details verbaut, die eben hier sensibel sind und mit denen wir heute zu kämpfen haben, wo sich eben dann Ermüdungsrisse bilden, die man zwar behandeln kann, aber da muss man genauer hinsehen, in welchem Ausmaß solche Schäden vorhanden sind. Das sind ganz typische Sachen, also Korrosion und Ermüdung bei Stahlbrücken und Korrosion und Undichtigkeiten gerade bei Massivbrücken mit der Folge, dass dann eben die eingebaute Stahlbewehrung rostet. Zum Beispiel haben wir auch früher bei den älteren Brücken geringere Betonüberdeckung gehabt, als wir das heute machen. Wir hatten weniger dichte Betone. All das spielt eben eine große Rolle. Wir haben natürlich dazugelernt und versuchen auch heute die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, sondern im Gegenteil Entwürfe zu bauen, die weniger anfällig gegen solche Einflüsse sind.
Aus einem Ihrer Vorlesungen kann ich mich noch gut erinnern, dass es bei jedem Bauwerk eine nie hundertprozentige Sicherheit geben wird, sondern vielmehr sollte man von Versagenswahrscheinlichkeiten sprechen. Und da würde mich jetzt auch so ein bisschen hingehen zum Thema Prävention und Sicherheit interessieren, was denn Ihrer Meinung nach vorbeugend getan werden kann, um Brückeneinstürze entweder zu verhindern oder unsere Brückenbauwerke noch sicherer zu machen.
Also zum einen freut es mich, dass ich das gemerkt habe. Denn es ist tatsächlich so, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Wir können hier reden, planen und vorausplanen und Gesetze schaffen, wie wir wollen. Wir werden damit keine hundertprozentige Sicherheit schaffen. Was wir aber tun können, ist, dass wir eine möglichst geringe Wahrscheinlichkeit anstreben, dass so etwas wie in Dresden bedauerlicherweise passiert ist, sich nicht wiederholt oder am besten das gar nicht auftritt. Das ist unsere Aufgabe als Bauingenieure. Und Sie haben schon angesprochen, wir sprechen lieber von Versagenswahrscheinlichkeiten, denn es gibt eine Restversagenswahrscheinlichkeit und keine hundertprozentige Sicherheit, dass wir diese Restversagenswahrscheinlichkeit so weit wie möglich nach unten schrauben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen, ich habe es bereits angesprochen, entwerfen wir so, dass ein Fall wie in Dresden erst gar nicht auftreten kann. Dresden ist ohne Vorankündigung aufgetreten. Es gab keinerlei Anzeichen, dass die Brücke ein Tragfähigkeitsproblem hat. Sie hing wohl am Ende nur mehr am seidenen Faden. Das wollen wir bei modernen Brücken rechtzeitig erkennen. Das heißt, wir bauen heute Brücken, die Umlagerungspotenzial besitzen. Das heißt, wenn an irgendeiner Stelle ein Defizit entsteht, muss es durch eine andere Stelle wenigstens anteilig ausgeglichen werden können. Das Standsicherheitsniveau kann sich dann bei Auftreten eines Schadens durchaus reduzieren, aber es darf nicht zu einem Versagen kommen. Und wir müssen erkennen, dass es der Brücke schlecht geht, zum Beispiel durch ausgeprägte Rissbildung, durch Durchbiegung. Durch solche Merkmale müssen wir bei der Brückenprüfung schon sehen, da stimmt etwas nicht und wir müssen rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen können. Also wir schaffen Brücken mit Umlagerungspotenzialen. Wir verwenden statische Systeme, bei denen das möglich ist. Heute haben wir auch Berechnungssysteme und Berechnungsmöglichkeiten, mit denen wir die Beanspruchung an solcher Brücken gut und mit vertretbarem Aufwand erfassen können. Das andere ist, dass wir natürlich auch bestehende Brücken haben, die dieses Umlagerungspotenzial nicht haben, die nicht robust sind. Wir sprechen ja auch von robusten, duktilen Brücken. Duktil heißt verformungsfähig, die muss richtig verformt werden können, bevor es zum Einsturz kommt. Und sie muss robust sein gegenüber unplanmäßigen Einflüssen. Wir hatten ja viele Hochwasserereignisse und ich erinnere mich an den Anruf eines Journalisten nach einem der letzten Hochwasserereignisse, wo er mich gefragt hat, ob ich nicht ein Brückenbauwerk zeigen könnte, das vom Hochwasser mitgerissen wurde. Und ich habe ihm gesagt, nein, das kann ich leider nicht. Ich kann ihm aber mehrere Brücken zeigen, die unter dem Einfluss des Hochwassers nicht mitgerissen wurden und diesem unplanmäßigen Ereignis aufgrund ihrer Robustheit standgehalten haben. Leider war das Interesse an so einem Bauwerk nicht groß genug, um dann hier etwas draus, journalistisch etwas draus machen zu können. Wenn es sich aber um ältere Brücken handelt, dann gibt es diese Robustheit nicht. Dresden hatte diese Robustheit nicht oder die Dresdner Brücke hatte diese Robustheit nicht. Dresdner Brücke war nicht duktil, sie war nicht robust. Und was machen wir damit? Solche Brücken müssen wir erstmal erkennen. Wir müssen wissen, dass das besondere statische Systeme sind, bei denen ein eine gefährdete Stelle bereits zum Einsturz der Brücke führen kann. Wir müssen hier genauer hinschauen. Wir müssen bei solchen Brücken gegebenenfalls die Prüfungsintervalle kürzer machen. Auch das machen wir schon bei Bestandsbrücken, wenn wir den Verdacht haben, dass sich ein Schadensmerkmal sehr progressiv verschlechtert. Dann muss man eben die Abstände des Überprüfens verkürzen. Und generell gilt, an Brücken sollte nur sehr, sehr erfahrenes Personal ran. Denn man muss eben aus der Geschichte heraus die Fähigkeit besitzen, als Ingenieur, der sich mit dieser Fragestellung der Standsicherheitsbeurteilung beschäftigt, muss man wissen, bei welchem Brückentyp muss ich wo besonders genau hinschauen und welche Kombinationen sind möglicherweise besondererweise gefährlich.
So, sollten jetzt Ihrer Meinung nach diesem Vorfall nochmal alle Brücken, die unter besonderer Beobachtung stehen, nochmal auf den Prüfstand gestellt werden?
Ich bin der Meinung, dass wir jetzt ganz genau feststellen müssen, was die Ursache war. Und ich vermute, dass wenn die Ursache feststeht, dass man bei ganz bestimmten Brückentypen ohne Umlagerungsmöglichkeit und bei bei dem Vorliegen bestimmter Konstruktionsmerkmale, wo die Gefahr von Korrosionseinflüssen sehr hoch ist, dass man da durchaus in diesen sehr, sehr wenigen Einzelfällen, die da in unserem Brückenbestand sind, nochmal genauer hinschauen sollte. Und ich bin überzeugt davon, dass diesbezüglich eine Regel kommen wird. Ich würde mir wünschen, dass das innerhalb der Bundesländer abgesprochen wird, sodass es eine nationale Regel wird. Aber das werden wir sehen. Aber ich bin sicher, da dieser Einsturz wird uns noch beschäftigen und vielleicht die eine oder andere Brücke dann insofern betreffen, als wir da genauer hinschauen müssen. Mhm. Nicht in der Masse, ganz sicher nicht. Wir müssen nicht unsere Inspektionsintervalle ändern. Wir müssen nicht alle Brücken nochmal untersuchen. Aber wir haben es jetzt mehrfach, glaube ich, erläutert. Dresden war ein besonders gelagerter Einzelfall, wo ganz bestimmte Umstände sich überlagern.
Jetzt waren wir sehr viel auf der technischen Ebene unterwegs. Das Ganze hat natürlich auch politische Wellen geschlagen. Wie sehen Sie denn das ganze Thema hinsichtlich der Politik? Welche Rolle sollte da auch die Politik einnehmen hinsichtlich der Themen Investitionen und auch Genehmigungen und so weiter?
Ich bin jetzt nicht bekannt dafür, dass ich Politiker in Schutz nehme, aber ich bin vielleicht ein bisschen bekannt dafür, dass ich den Mut der Ingenieure immer ein bisschen anspitze und immer versuche, meine Studentinnen und Studenten dazu zu bewegen, dass sie sich mehr in die öffentlichen Debatten einmischen. Ich bin der Meinung, dass wir das zum Anlass nehmen sollen, das Ereignis, das jetzt passiert ist, um Politiker aufzuklären, um ihnen zu sagen, um ihnen die technischen Hintergründe mal zu erklären, um ihnen die Folge einer möglicherweise zu geringen Investition zu erklären und um dann zu erreichen, dass man in die Brückeninfrastruktur auf politischer Seite mehr Geld investiert. Denn wir müssen eins betrachten. Wir können die Bauwerke sehr gut beurteilen, wir können sehr gut vorausschauen, ob ein Bauteil für den Verkehr oder ob eine Brücke für den Verkehr noch geeignet ist oder nicht. Wenn wir aber zu dem Entschluss kommen, dass eine Brücke in absehbarer Zeit nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden kann und durch eine neue Brücke ersetzt werden muss, dann haben wir leider unter den gegebenen politischen Verhältnissen einen Zeitraum von 10 Jahren zu berücksichtigen, im Mittel, bis von Entschluss, eine neue Brücke zu bauen, über den Entwurf, die Genehmigung und die Errichtung dieser Brücke 10 Jahre verstreichen. Und da sehe ich das Problem, dass wenn wir diese kritische Bestandsmasse der Bestandsbrücken in Einzelfällen nicht mehr für den Verkehr freigeben können, dass wir nicht schnell genug für Ersatz schaffen. Einmal aus der langen Zeit, die vergeht, bis wir das können und unter Umständen auch deshalb, weil dafür zum jeweils benötigten Zeitpunkt nicht genügend Geld in der Kasse ist. Aber nochmal, wir Ingenieure sind im Moment gefragt, dieses Thema nach außen zu tragen, zu erklären, dass Investition in systemrelevante verkehrstechnische Hauptschlagadern eine sinnvolle Investition ist und dass das Rückgrat unseres Wirtschaftsstandortes ist, in der Hoffnung, dass die Politiker uns hören und dann die Gelder in die richtige Richtung lenken.
Blicken wir mal in die Zukunft. Und zwar, was sehen Sie denn aktuell als die größten Herausforderungen für den Brückenbau im Allgemeinen?
Die größten Herausforderungen sehe ich einerseits in dem bereits erwähnten Zeitraum, der viel zu groß ist, um eine politisch gefallene Entscheidung, nämlich beispielsweise eine Brücke zu ersetzen, auch umzusetzen. Das ist für einen Wirtschaftsstandort Deutschland viel zu kurz. Schauen Sie sich mal an, die Brücke in Italien. Und Italien ist nicht dafür bekannt, dass die Verwaltung in Italien besser ist als bei uns. Aber die errichten so große Brücken wie die Moraldi-Brücke innerhalb von 2 Jahren vollkommen neu. Nach 2 Jahren, nach diesem fürchterlichen Einsturz mit fürchterlichen Folgen, stammt die neue Brücke. Das schaffen wir im Moment nicht, da sind wir weit davon entfernt. Da sehe ich ein ganz großes Verbesserungspotenzial. Sicherlich werden wir auch in naher Zukunft über mehr digitale Methoden verfügen, um unseren Brückenbestand zu überwachen. Da sind wir gerade in der Entwicklung. Wir versuchen natürlich, den Brückenbestand auch sukzessive zu erneuern, indem wir neue Brücken mit viel größerer Robustheit bauen, haben wir auch schon darüber gesprochen. Die müssen mehr aushalten als die in der Vergangenheit. Wir müssen versuchen, die in der Zukunft vorherrschenden Verhältnisse da schon gut zu berücksichtigen. Aber auch im Hinblick auf Digitalisierung ist hier ein gewisser Fortschritt zu erwarten, wie wir Brücken noch besser überwachen können, sodass der Zeitraum, der Restnutzungszeitraum einer in die Tage gekommenen Brücke nicht kollidiert mit dem Realisierungszeitraum des Neubaus. Wir sind ja bautechnisch in der Lage, unter rollendem Rad zu bauen, so nennen wir das. Das heißt also, nicht den Verkehr zu unterbrechen, sondern wir können, ja, so machen wir das bei den Autobahnen und bei den Bundesstraßen ja schon lange. Wir können ja bauen, ohne den Verkehr zu unterbrechen, indem wir eben zum Beispiel eine neue Brücke neben der zu ersetzenden bauen. Und am Ende, wenn diese neue Brücke fertiggestellt ist, sie in diese planmäßige Trassenlage hineinschieben. Da gibt es viele Methoden, das war jetzt nur eine der möglichen Methoden, aber wir können das auch alles sozusagen zur gleichen Zeit machen, aber dann muss eben bekannt sein, die alte Brücke hält noch so und so lang. Wir müssen jetzt mit der neuen beginnen, um da keine Verkehrsunterbrechung zu erzeugen.
Okay, alles klar. Eine sehr spannende und vor allem interessante und aufschlussreiche Folge, wie ich finde. An der Stelle möchte ich mich auch herzlich bedanken, Herr Bulicek. Zum Abschluss einer jeden Folge stelle ich meinen Gästen immer die Frage nach ihrem Lieblingsbauwerk. Und bei Ihnen habe ich schon eine Vermutung, dass es wahrscheinlich eine Brücke sein wird, aber gerne überzeuge ich mich davon selbst. Von dem her, Herr Bulicek, was ist denn Ihr Lieblingsbauwerk und warum?
Ich habe kein wirkliches Lieblingsbauwerk, aber ich habe ein paar Bauwerke, die mich sehr beeindrucken oder beeindruckt haben. Eins dieser Beispiele ist die Golden Gate Bridge, die viele Leute kennen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Rekordhalter, war aber lange Zeit Rekordhalter, ist 1937 gebaut worden und war dann bis in die 60er Jahre hinein die längste Hängebrücke der Welt. Ich glaube, mit 2700 Metern Gesamtlänge war sie lange Zeit Weltrekordhalter. Sie hat eine freie Spannweite von über 1200 Metern, also ist über 1000 Kilometer weit gespannt, steht am Eingang zu einer wunderschönen Bucht in San Francisco, hat eine schöne Farbe, spricht also das menschliche Auge, finde ich, in vielerlei Hinsicht an. Ein schöner, ausgewogener Entwurf an einer schönen Stelle und lange Zeit eine sehr imposante Konstruktion, wenngleich heute enge Brücken existieren, die fast die doppelte Spannweite schaffen. So ist doch die Golden Gate Bridge in den Augen vieler Beobachter ein tolles Bauwerk. Und so ging es auch mir, als ich sie selbst befahren durfte.
Sehr schön. Dem kann ich nur zustimmen. Ist auch eines meiner, sagen wir mal, ja, Bauwerke, Brücken, die mich am meisten beeindrucken. Und das, was Sie mir hier schon voraus haben, Sie waren dort schon, ich noch nicht. Und das nehme ich mir auf jeden Fall noch vor, in meinem Leben die Brücke auch zu besichtigen und auch zu befahren. Herr Bulicek, ich sage vielen lieben Dank. Schön, dass Sie da waren und wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute und machen Sie es gut.
Das danke Ihnen. Wiederschauen.